Hallo, hier ist die Sendung Grenzenlos, dies antifaschistische und antirassistische Sendereihe. Unsere Themen heute, ein Vortrag von Gideon Greif zum 65. Jahrestag des Aufstands der jüdischen Zwangsarbeiter des Sonderkommandos in Auschwitz, einige Antifa-Fernus und aktuelle Termine.
Wir benutzen jetzt ein Modell, um zu erklären, wie diese Fabrik funktioniert und was diese Sonderkommandoleute machen mussten. Das ist der linke Teil. Es handelt sich um ein riesiges Gebäude, 70 Meter lang, 8 Meter breit, Krematorium 2 oder 3, die Zwillingsgebäude. Und dank dieses Modell können wir Schritt nach Schritt, Stufe nach Stufe verstehen, wie diese Fabrik funktioniert. Ich benutze nicht per Zufall den Begriff Fabrik, weil jede normale Fabrik ist ähnlich. Es gibt nur zwei grundsätzliche Unterschiede zwischen einer normalen Fabrik für Autos, für Maschinen und Auschwitz oder Treblinka oder Majdan. Das erste ist Rohmaterial, in diesem Fall Menschen. Solange es Züge mit Menschen kommen, funktioniert die Fabrik. Und der zweite Unterschied ist das Endprodukt. Auschwitz und Treblinka und Majdan können nur eine Sache produzieren. Menschenasche. Nichts an. Aber die Arbeit ist wie in jeder normalen Fabrik organisiert. Wir haben Mitarbeiter, wichtigere, weniger wichtige, wir haben Vorarbeiter, wir haben die Kapos und ein Oberkapo und ein Generaldirektor und Bilanz von Gewinn und Verlust und wie gesagt auch ein Produkt, Menschenasche. Links im Hof sehen wir schon eine Gruppe von zu Tode verurteilten Menschen. In Auschwitz wurden 1.500.000 unschuldige Menschen ermordet, 90% von diesen Juden. Also nehmen wir an, dass das eine jüdische Gruppe ist. Und damit sie beruhigt sind und keinen Verdacht haben, hören sie im Hof eine kurze Rede. Nach Auschwitz kamen Juden aus 15 Ländern und nicht alle verstehen natürlich Deutsch. Ich muss einen Dolmetscher übersetzen. Juden kamen aus Griechenland, aus Polen, aus Rumänien, aus Belgien, aus Luxemburg, aus Frankreich, aus Norwegen. Und die kurze Rede ist ein Teil des Betrugs, der Lüge. Ihr werdet jetzt eine Dusche, Desinfektion, Inhalation und befinden sich in einer langen unterirdischen Halle, die Entkleidungshalle. Diese Entkleidungshalle ist ein Teil des Betrugs. Wenn man eine Dusche hat oder Desinfektion, muss man natürlich das ausziehen und alles sieht ganz natürlich und neutral aus. Was haben wir hier in der Halle? Wir haben in dieser Entkleidungshalle finden wir zum ersten Mal die Häftlinge, die Sonderkommando-Häftlinge. Das war hauptsächlich ein jüdisches Kommando. In seinem bekannten Buch Die Untergegangenen und die Geretteten schreibt Primo Levi, wieso mussten es jüdische Häftlinge ausgerechnet hier arbeiten. In Auschwitz waren auch christliche Häftlinge, polnische, russische. Es war eine Absicht, nicht per Zufall. Also seine Theorie ist, dass die Schuld soll sich hier teilen zwischen dem Täter und die Opfer. Nicht nur die Täter sind verantwortlich für das Verbrechen, auch die Opfer sollen einen Teil damit haben. Das heißt, auch die Juden sollen mitgeteilt sein in dem Verbrechen. Die sollen immer Schuldgefühle haben, dass sie auch ein Bestandteil des Verbrechens waren, obwohl die Juden hier nicht ein einziges Mal ermordet haben. Sie waren Teil der Prozedur, aber nicht mehr. Die sind Zwangsarbeiter, die haben die schwarze Arbeit des Holocaust gemacht. Aber ermordet haben immer die Deutschen. Die Menschen ziehen sich nicht gerne aus vor fremde Augen und haben gezögert, dachten, vielleicht wird es vorbeigehen, ohne dass sie das machen müssen. Aber Befehl ist Befehl. Und die Sonderkommandoleute, die jüdischen Häftlinge, befinden sich in dieser unterirdischen Entkleidung, damit jeder seine Kleider aufhängt oder auf den Boden lässt und weitergeht, auch in einer unterirdischen Halle, in die Gaskammer, die sich hier unten rechts befindet. Hier, das ist die erste Stufe des Fließbandes, wir sind in einem Betrieb, in einer Fabrik, das ist wie ein Fließband organisiert, das ist der erste Teil, die erste Stufe, die erste Station. Und das ist auch die einzige Station, wo die Sonderkommando-Häftlinge, die jüdisch, hauptsächlich jüdisch sind, lebendige Juden vor ihren Augen sehen. Alles, was jetzt kommen wird, ist schon eine Beschäftigung mit Leichen, mit Ermordeten, mit Erstickten. Also diese 15, 20 Minuten, wo die Häftlinge die ankommenden Juden treffen, ist die einzige Stufe, wo die Juden noch am Leben sind. Was ab jetzt passiert, ist schon eine Beschäftigung mit Tod, mit Leichen, mit Asche. Wer sind diese Häftlinge? Im Sonderkommando waren nur Männer, nicht unbedingt jung, nicht unbedingt alt, von 15 bis 43, von allen Ländern, die in Auschwitz repräsentiert wurden. Also es sind dort deutsche Juden, österreichische Juden, polnische Juden, ungarische Juden, griechische Juden. Und wie gesagt, automatisch in der Minute, dass sie ausgewählt wurden, sind sie auch zu Tode verurteilt. Sie dürfen nicht mehr als einige Monate überleben, denn sie zu viel wissen, zu viel gesehen haben. Am Ende ist etwas Unerwartetes passiert und 80 bis 100 haben überlebt, aber das war nicht geplant. Und dieser Vortrag ist nur möglich, weil diese 80 bis 100 überlebt haben und ich hatte noch Glück, als ich diese Recherche im Jahre 86 begonnen habe, dass noch 30 dieser Sonderkommandoleute in der ganzen Welt lebten und ich konnte sie. Jedenfalls, diese Männer mussten Tag und Nacht arbeiten und da so eine Arbeit mit Leichen und Asche nicht etwas Gewöhnliches ist, mussten sie ihre Gefühle einfach töten. Ihr Gefühlsmechanismus wurde tot, kurz danach sie dort gearbeitet haben und viele sagten mir, dass die Arbeit haben sie wie Roboter, wie lebendige Maschinen gemacht. Weil sonst könnten sie nicht eine Sekunde dort arbeiten. Nach so ungefähr 15 bis 20 Minuten muss die Halle, die Entkleidungshalle leer werden und die zu Tode Verurteilten nackt gehen hier unten und biegen nach rechts und befinden sich bald in einer unterirdischen Halle, die Gaskammer. Alles muss getarnt werden und daran, dass hier alles friedlich ist, ungefährlich und genau so wie die Entkleidungshalle neutral aussieht, so etwas haben wir in jedem Swimmingpool und so weiter, auch die Gaskammer sieht ganz neutral aus. Die Leute, die dort hineingehen, sehen Metallröhre auf der Decke mit Duschköpfe, im Winter sogar geheizt und alles sieht ganz normal aus, so dass es keinen Verdacht erweckt. Die Sonderkommandoleute, nachdem sie die Leute in die Gaskammer begleitet haben, bleiben hier und sammeln alles, was übrig geblieben ist. Die Kleider, Klamotten, kleine Pakete, die Hauptsachen, die Koffer haben die Leute entweder im Zug schon auf der Rampe hinterlassen. Und jetzt befinden sich die Hunderte, manchmal über 2000 zu Tode Verurteilten unten in der Gaskammer, rechts unten. Wir sind noch zurzeit in der linken Hälfte des Gebäudes. Und hier ist der zweite Teil. Hier ist der Gang. Der Gang, der zu einer Tür führt. Und hier befindet sich die unterirdische Gaskammer. Die ist auch 45 Meter lang und über 2500 Menschen können dort sein. Das war nicht immer der Fall, weil es ist abhängig von wie vielen Menschen in den Transport angekommen sind. Es waren kleinere und größere Transporte. Ab Mai 1944, wie gesagt, kommen die ungarischen Juden und diese Transporte sind immer sehr groß. 20 bis 30 Waggons, 100 bis 120 Menschen je, also mindestens 3000 Leute kommen in jedem Transport. Eine Dusche wurde versprochen, Inhalation, Desinfektion, etwas, das mit Gesundheit, gute Gesundheit verbunden ist, aber so etwas wird hier nie stattfinden. Stattdessen kommt ein Wagen und stellt sich hier auf dem Dach, das ist so eine kleine Fläche wie ein kleiner Feld, auf dem Dach des Krematoriums und SS-Leute, zwei Sanitäre, mit großen Metallbüchsen kommen. In diese Büchsen gibt es blau-graue Steinchen, Zyklon B, Giftgas. Die Ironie der Geschichte ist, dass Zyklon B in den 30er Jahren, ich denke schon Ende der 20er, von einem jüdischen Chemiker erfunden wurde. Aber er wusste bestimmt nicht, was seine Erfindung 20 Jahre danach machen wird. In Auschwitz wurde Zyklon B exklusiv benutzt. erstens mal, dass es nicht teuer ist. Die Firma des Konsuls hat es sehr günstig verkauft. Zweitens, Zyklo B ist nicht verwöhnt, braucht nur zwei Bedingungen. Wärme und Feuchtigkeit. Und wenn tausend oder Leute in einer geschlossenen Halle sich befinden, ist sofort feucht und warm und heiß. Zyklon B kann man auch sehr leicht loswerden, wenn man die Halle lüftet, einige Minuten. Und deshalb in Auschwitz nur Zyklon B, in andere Vernichtungslager auch CO wurde simultan benutzt. Die Leute stehen dort und warten, aber keine Dusche, keine Desinfektion, nichts. Aber die kleinen Steinchen werden hier von der Decke, es gibt hier vier Öffnungen, die man mit Deckel öffnen kann, und diese zwei SS-Leute schütten hinein den Inhalt der Metallbüchsen, die kleinen Steinchen, die innerhalb von 6 bis 10 Minuten funktionieren. Und jeder, der das einatmet, die Lungen werden gelähmt, Zyklon B klemmt sich auf die Zellen der Lungen und man erstickt einfach, man hat keine Luft und man fällt tot auf den Boden. Die Sonderkommando-Leute, die sich noch in der Entkleidungshalle befinden, die Überlebenden berichten, dass es am Anfang Geschreie gab, die Leute haben zum ersten Mal verstanden, dass alles Lüge war, alles war Betrug, und Todesangst schreien sie. Jetzt müssen die Sonderkommando-Leute die nächste Aufgabe machen, nämlich die Leichen aus der Gaskammer entfernen. Das dauert stundenlang, denn sie müssen die Leichenaufzug einen Stock nach oben bringen. Dieser Aufzug ist sehr klein, sehr primitiv und jedes Mal kann man nur 10 bis 12 Leichen nach oben tragen. Und wir sprechen hier über manchmal 2000 bis 2500 Tote, die man nach oben bringen muss. Und nach oben bedeutet hier, wo sich 5 riesige Krematorienöfen befinden. In jedem solchen Ofen gibt es 3 Öffnungen, dass wir hier haben, 5 Öfen haben, im Zwickgebäude noch 15, insgesamt 30 und in den 2 anderen Häusern 8 je, 46 Krematorienöfen. Auch das hat nicht gereicht, als die großen Transporte angekommen sind und deshalb hat man abimprovisiert und große Gruben vorbereitet, wo man hunderte von Leichen verbrennen kann. Wobei in der Entkleidungshalle eine kleine Gruppe von Sonderkommando-Leute sich befand. Hier müssen schon um die 100 die Leichen heraustragen. Schwere Arbeit, auch physisch, auch seelisch. Manche fanden, das ist ab und zu passiert, fanden ihre Familienangehörigen unter den Leichen und mussten sie selber mit ihren eigenen Händen verbrennen. Die Leichen werden hierher gebracht und werden hier auf den Boden gelegt, so eine Betonfläche, bevor sie noch ins Ofen, ins Krematorium geworfen werden. Und hier befindet sich eine dritte Sonderkommando-Häftlinge, deren Aufgabe ist, die Leichen durchzusuchen. Was sucht man dort? Man sucht Wertsachen. Erstens werden die Goldzähne aus den Münden herausgezogen, die Haare der Frauen werden abgeschnitten und andere Wertsachen wie Ehringe, Ohrringe, Ketten und so weiter. Also die SS-Leute möchten sich noch bereichern und die Sonderkommando-Leute müssen die Körper sorgfältig durchsuchen. Nur nachdem sie überzeugt sind, dass nichts mehr existiert, das noch Wert hat, werfen sie die Leichen in die Krematorienöffnung. Nachdem die Leichen durchgesucht wurden, werden ins Ofen hineingeworfen, die 5 Öfen hier, die funktionieren unter Temperatur von 1200 Grad Celsius und es dauert ungefähr 25 bis 30 Minuten, bis die Leichen verbrennen. Verbrennung ist nötig, um alle Spuren zu vertilgen. Wie jeder Verbrecher möchten auch die Täter hier, dass nichts bleibt. Nichts, nicht ein kleiner, das kleinste Knochen soll nicht übrig bleiben, damit nie jemand das Verbrechen entdecken kann. Aber sogar die Verbrennung war nicht genügend. Denn nach der Verbrennung bleiben noch kleine Überreste, kleine Knochen und das war natürlich nicht erwünscht, sodass eine 5. Gruppe von Sonderkommando-Leute die Reste, die kleinen Knochen nach hinten nimmt und mit schweren Geräten alles zerstückelt, damit pure Asche bleibt. Und diese Asche wird dann ins Fluss gebracht. Die Weichsel fließt nicht weit von Birkenau, damit nichts, keine Spur bleibt. Perfektes Verbrechen. Und wie mir einer der Überlebenden erzählt hat, Shaul Chazan, der letztens gestorben ist, 9 Uhr morgens kam ein Transport mit 3500 Juden aus Ungarn. Nach 3 Stunden, als die Erde hat diese Leute, als sie nie geboren sind, nichts ist geblieben von 3500 Leuten. Nichts. Nicht ein, das kleinste Stück. Dieses Foto stammt aus dem Jahr 1943, wurde von einem SS-Mann namens Dietrich Hamann fotografiert. Wir sehen hier die Krematorienöffnen, genau wie sie ausgesehen haben. 5 Stück und in jedem gibt es 3 Öffnungen. Die Firma, die produziert hat, befand sich in Erfurt, Topf und Söhne. Die hat fast alle Krematorienöffnen in den Vernichtungslagern und den Konzentrationslagern produziert und hat gute Geschäfte gemacht. Normalerweise arbeiteten die Leute permanent in einem Ort. Das heißt, diejenigen, die in der Entladungshalle arbeiteten, waren dort immer. Die, die neben den Öfen, übrigens, die hießen die Heizer, die waren immer Heizer. Die, die Haare geschnitten, wie Leon Cohen zum Beispiel, die waren immer die sogenannten, die hießen Dentisten, weil die haben auch die Zähne raus. Es war sehr zynisch, natürlich, die Dentisten. Die waren keine professionellen Dentisten. Diese Arbeit konnte man innerhalb von einer Stunde lernen. Aber wie in jedem Betrieb gab der Kapo manchmal Befehl, du, wir brauchen jetzt noch 3 Leute in der Verbrennungshalle. Also mussten die Leute die Entkleidungshalle verlassen und in die Verbrennungshalle gehen. Wie in der Fabrik. Das der Vorarbeiter oder der Kapo hat diesen Befehl gegeben und die haben sich gewechselt, so dass alle haben alles gesehen. Die durften auch frei in dem Gebäude gehen. Das war kein Problem. Also sie haben wirklich alles miterlebt und mitgemacht. Die Sonderkommandoleute wussten, dass sie sterben werden. Das war denen ganz klar. Es gab aber nur einmal in der Geschichte von Auschwitz, wo die ganze Gruppe ermordet wurde, vernichtet wurde. Das war im Dezember 1942. Der Sonderkommando war damals 400 Menschen stark. Und die SS-Leute haben entdeckt, dass alle, die ganze Gruppe, ein Plan von Entlaufen bearbeitet hat. Präventiv haben sie alle ermordet. Es war kein Problem, denn am nächsten Tag kamen schon große Züge aus Polen. Sofort wurden neue Mitglieder rekrutiert. Und diese neuen Mitglieder, die am 9. Dezember 1942 in die Baracke der Sonderkommando kommen, fanden noch auf den Brettchen Essen, das die Ermordeten hinterlassen haben. So haben sie verstanden, dass es ein Sonderkommando gab, der völlig ermordet wurde. Seit Dezember 1942 nur kleine Gruppen. Einmal 100, 200 und so weiter. Denn man brauchte die Leute. Man konnte nicht schnell die Leute üben oder beibringen. Musste man immer kleine Gruppen. Bis Januar 1944 blieben noch die letzten 80 bis 100 Menschen. Die Sonderkommandoleute waren doch die letzten naive Leute auf dieser Welt. Sie waren alarmiert, sie waren empfindlich, sie kannten die SS-Leute sehr, sehr gut. Und für die SS war das wirklich eine Herausforderung, wie diese Leute zu töten. Benutzen sie also alle Tricks, die in der Welt existieren. Zum Beispiel haben sie einmal gesagt, wir haben viel Arbeit in einem anderen Vernichtungslager in Majdanek, bei Lublin. Wir müssen hier 300 Leute temporär nach Lublin bringen. Dort haben sie sich weniger ausgekannt und dort hat man sie ermordet. Einmal brachte man sie zu einem perfekten Lager und dort hat man sie plötzlich hineingesteckt und dort vergast. Und noch weiter. Also war nicht einfach. Gut, sie waren nicht bewaffnet, am Ende konnten sie sich nicht verteidigen. Aber es war für die Täter war das etwas komplizierter. Meistens außerhalb. Im Jahr 1944 entscheiden sich die Sonderkommandoleute zusammen mit den nicht-jüdischen Häftlingen in Auschwitz eine Untergrundbewegung zu gründen und zusammen irgendwann im Laufe des Jahres einen Aufstand zu machen. In den ersten Monaten war Kooperation, waren gute Beziehungen, speziell zwischen den polnischen Häftlingen, in Auschwitz gab es tausende von polnischen Häftlingen, nicht-jüdische, und die Sonderkommandoleute. Jedenfalls Gegen Juli 1944 entscheiden sich die Sonderkommandoleute alleine einen Aufstand zu planen und durchzuführen. Aber noch davor machen sie etwas rund, um noch die lebendigen ungarischen Juden eventuell zu retten. Wie warnt man die Juden, die sich noch in Ungarn befinden, nach Auschwitz nicht zu kommen? Sie entschieden sich, Fotos zu machen, heimlich, und einige sind wir schon hier, wo man beweisen kann, dass Auschwitz kein Urlaubsort ist, kein Hotel, sondern ein Todesort. Und wer dorthin kommt, der wird mit seinem Leben bezahlen. Die Fotos sind nicht alle gelogen, weil das war alles unter Lebensgefahr, viel Stress, die SS-Leute waren immer dabei. Und dennoch, 7 Fotos sind gelogen. Wir sehen hier ein Foto, der vor dem Eingang von Krematorium 5 geknipst wurde. Man sieht hier nackte jüdische Frauen, die sich gerade ausgezogen haben und stehen am Eingang von Krematorium Nummer 5. Also Minuten bevor sie ermordet wurden. Das sehen wir hier größer. Und das sollte die Juden in Ungarn, die noch nicht angekommen sind, als Warnung sein. Kommt nicht nach Auschwitz. Auschwitz ist eine Falle, eine Todesfalle. Was noch fotografiert wurde, sind die Sonderkommandoleute selber. Wir sehen sie hier neben eine große Grube, die improvisiert wurde, um das Problem von den vielen Leichen und den Verbrennungsproblemen. Diese Grube befindet sich bis heute hinter Krematorium Nummer 5. Und wir sehen hier die Leichen, die gerade aus dem Krematorium herausgenommen wurden. Und die Sonderkommandoleute werfen die Leichen in die Grube hinein, um sie dort zu verbrennen. Wir sehen Rauch und Feuer. Und so sehen sie aus. Sie sind mit Zivilbekleidung, nicht den bekannten Pyjama-Streif-Anzug. Also sie konnten sich alles nehmen, was sie wollten, weil in der Kleidungshalle so viel Bekleidung sich befunden. Auch dieses Foto, so war geplant, sollte nach Ungarn geschickt werden. Leider sind die Fotos nie nach Ungarn angekommen, wegen verschiedener Gründe. Sie sind in der Slowakei gelandet, in Bratislava, und die ungarischen Juden haben diese Bilder nicht bekommen und die Züge sind weiter nach Auschwitz gekommen. Und die 500.000 ungarischen Juden wurden innerhalb von Wochen in Auschwitz ermordet, ab Mai bis September 1944. Aber das war nur ein Teil des Untergrundsbewegung. Die Entscheidung ist, wir machen einen Aufstand. Das Interessante ist, dass das Datum, das wir heute bezeichnen, der 7. Oktober 1944, hat für Rettung keine Bedeutung. Denn am 7. Oktober 1944 gibt es eigentlich schon keine Juden in Auschwitz zu retten. Fast alle Juden, fast alle Transporte aus allen europäischen Ländern sind schon angekommen. Nach Auschwitz kommen sehr kleine, wenige unbedeutende Transporte, wie zum Beispiel aus Theresienstadt, das noch existiert, aus dem Lodzghetto, der noch bis Ende August existiert, aber nicht mehr. Die meisten europäischen Juden sind schon tot. Also muss man sich fragen, wozu man einen Aufstand macht, wenn schon keine Rettung in Frage kommt. Es gab natürlich andere Gründe. Jedenfalls, die Vorbereitungen für den Aufstand beginnen schon im Frühling und Frühsommer 1944. Wie wir alle wissen, für einen Aufstand benötigen wir hauptsächlich Waffen und Munition. Wo nimmt man Munition in Auschwitz? Dort kann man sowas nicht kaufen, muss man das besorgen. Glücklicherweise befand sich in Auschwitz als Teil des Lagers eine Munitionsfabrik namens Union Metallwerk. Und in dieser Fabrik arbeiteten hunderte von jüdischen Männern und Frauen. Und in dieser Munitionsfabrik gab es auch einen bestimmten Raum namens Pulverraum, wo man Sprengstoff produziert. Also ideal für einen Aufstand. Die Frage ist nur, wie man bekommt man diesen Sprengstoff, was nicht einfach war. Das Hauptquartier des Aufständer des Sonderkommandos probiert also die Frauen zu rekrutieren, damit man das Sprengstoff bekommen kann. Und dank dieser Frau, eine junge jüdische Dame aus Köln, Ruja Robota, funktioniert das sehr gut. Rekrutiert Ruja noch einige Dutzend von jungen Frauen, die in diesem Pulverraum arbeiten. Und diese Frauen schmuggeln täglich aus dem Pulverraum einige Milligramm von Sprengstoff auf ihren Körper. Das war natürlich Lebensgefahr, aber die wollten das tun. Und so können die Sonderkommandoleute 25 Handgranaten produzieren. Sehr primitiv natürlich, aber trotzdem haben sie jetzt Waffe in der Hand. Einige Pistolen haben sie irgendwie gestohlen oder bekommen und wenig. Sie hatten relativ sehr wenig Waffen und Munition, aber etwas schon hatten sie da. Und die Entscheidung ist, den Aufstand Ende Juli oder Anfang August zu beginnen. Der Aufstand musste 4 bis 5 Mal verschoben werden, wegen verschiedener Gründe. Einer der wichtigsten war, dass der Kommandant diesen Aufstandes, der Oberkapo, der jüdische Oberkapo Jakob Kaminski, von dem SS-Mann Otto Moll, den ich vorher erwähnt habe, ermordet wurde. Und zwar hat der Moll Verdacht gehabt, dass der Kaminski irgendwie mit irgendwelche illegale Angelegenheit verbunden ist und ohne viel zu sagen hat er seine Pistole genommen und den Kaminski erschossen. Kaminski sollte der Kommandant dieses Aufstands sein. Er war ein sehr begabter Mann mit, das ist wichtig, mit militärischer Erfahrung und nach seinem Tod musste man alles neu beginnen. Und es muss noch wochenlang dauern, bis man einen neuen Kommandant gefunden hat und alles neu organisiert. Die schlimmste Gefahr war Denunziation. In Auschwitz wollte jeder leben und die Gefahr war, dass jemand, um das Leben zu gewinnen, zu den SS alles erzählen wird. Wichtig ist zu betonen, dass wir viel über den Aufstand von einer serbischen Quelle Informationen bekommen. Und zwar nicht nur die Aussagen der wenigen Überlebenden, es gibt eine schriftliche, wichtige Quelle. Und diese Quelle sind Schriften, dass die Sonderkommandoleute selber geschrieben haben, damit die nächste Generationen, wenn sie noch überleben, etwas über das Verbrechen in Auschwitz wissen. Ungefähr 18 Sonderkommandoleute haben sich gewidmet, am Abend auf der Pritsche Notizen zu schreiben, Erinnerungen, Darstellungen, Informationen, die sie später im Boden von dem Krematoriumgelände begraben haben. Diese Schriften wurden teilweise entdeckt nach dem Krieg schon 50, leider nur ein Bruchteil. Vieles liegt noch im Boden von Birkenau, aber auch wenn wir das entdecken, wird es nicht lesbar sein, denn das Papier hat schlechte Qualität. Meistens waren das so Packungen von Zement. Auch die, die gefunden waren, kann man nur teilweise lesen. Die wurden in der Zwischenzeit veröffentlicht in mehreren Sprachen. Und meiner Meinung nach ist das die wichtigste Dokumentation über die Shoah, über den Holocaust und über Auschwitz insbesondere.
Herrlicher Baikal, du heiliges Meer, auf einer Lachstonne will ich dich zwingen. Starker Nordost treibt die Wellen dahin. Am Bein, fern in Sibiriens eiskalten Bergen, bis eines Tages es gelang zu befreien, mich von den Ketten zu schergen.
Jedenfalls in diese Schriften können wir viel über die Vorbereitungen für den Aufstand lernen, über die inneren Konflikte, die Verdachte, die Denunziationen und so weiter. Aber eine Sache ist klar, die Sonderkommandoleute waren bereit zu sterben, aber mit Waffe in der Hand. Egal was passiert, sie wollen nicht nur als Leichen, als Opfer in der Erinnerung bleiben, sie wollen auch etwas machen, etwas Aktives. Und es war deren klar, dass die Chancen sind null. Gegen die bewaffneten SS-Leute kann man keinen Sieg haben. aber mindestens etwas tun.
Also Ruja und noch mehr und noch Dutzend von jüdischen Frauen sind beteiligt, sind bereit mit ihr Leben zu bezahlen. Und schließlich beginnt der Aufstand am Samstag, den 7. Oktober 1944, gegen 2 Uhr mittags oder 3, wir wissen nicht genau, im Hof von Krematorium Nummer 4. Und nicht per Zufall dort, denn dort findet statt ein Spezial, ein Sonderappell, wo die SS-Leute 300 Sonderkommando-Leute mitnehmen wollen, um sie umzubringen. Und das war ein Wendepunkt. Jetzt sagen die Sonderkommando nicht mehr, diese Leute werden nicht gehen. Wir kämpfen, damit sie hier bleiben. Bis dahin hatten sie keine Wahl und die Hunderte mussten gehen und wurden erschossen oder
vergessen. Ja, und im gleich folgenden dritten Teil geht es dann um den Aufstand in Auschwitz am 7.10.1944 des Sonderkommandos. Und zuvor gab es am 2. August 1943 im Todeslager in Treblinka und am 14.10.1943 einen erfolgreichen Aufstand in Sobibor. Und jetzt hören wir, was dann in Auschwitz bei dem Aufstand am 7. Oktober 1944 passierte.
Also diese 300 Sonderkommando-Leute sollten weggenommen werden und ermordet. Und dann sagen die Kameraden, nein. Ihr bleibt da. Und im Hof des Krematoriums beginnt der Aufstand. Die SS-Leute, die angekommen sind, wurden angegriffen. Drei sind tot. Wir wissen die Namen. Es gibt einen Bericht vom 12. Oktober, also 5 Tage nach dem Aufstand, wo diese 3 in ein Dokument eine hohe Ranke bekommen, nach dem Tod. Aber kein Wort über den Aufstand und warum sie gestorben sind. Kein SS-Mann ist plötzlich in Auschwitz auf den Boden gefallen und gestorben. Das ist klar, dass diese 3 während des Aufstands getötet wurden. Es gab höchstwahrscheinlich 20 schwer verletzte SS-Leute, aber das Wichtigste ist, bedeutendste ist, dass alle direkt beteiligte Sonderkommandoleute, 51 Mann, haben mit ihr Leben bezahlt. Innerhalb der wenigen Stunden des Aufstandes haben die SS-Leute 451 Sonderkommandoleute getötet. Alle, die direkt im Kampf beteiligt waren, aber nicht alle waren beteiligt. Nehmen teil nur die Hälfte der Sonderkommando-Leute. Wichtig zu betonen ist, wie groß das Kommando ist. Als das Sonderkommando gegründet war, waren nur 6 Mitglieder, 6 Menschen. Als die ungarischen Juden kommen, im Frühling von 1944, also von 6, sind sie sehr groß gewachsen. Es gab fast 900. Also 900 Männer sind im Sonderkommando im Jahre 1944, im Aufstand von Oktober 1944. Nur die Hälfte ist aktiv beteiligt. Von dieser Hälfte, eine Hälfte kämpft im Hof vom Krematorium Nummer 4. Die zweite Hälfte vom anderen Krematoriumgebäude probiert Auschwitz zu verlassen. Sie haben sich vorbereitet, solche Scheren. Sie schneiden das elektrische Zaun und beginnen zu entlaufen. Die SS-Leute waren viel schneller und haben alle erwischt und alle wurden erschossen und sogar lebendig verbrannt. In einer Scheune in 9 Kilometer Entfernung von Birkenau. In den nächsten Tagen als Rache ermorden die SS-Leute noch 250 Sonderkommando-Leute, die im Aufstand nicht beteiligt waren, so dass am Ende nur die letzte Gruppe von 80 bis 100 bleibt. Und die sind jetzt mehr beschäftigt mit Verbrennung von Leichen, erstens von den Kameraden, die in den Aufstand getötet waren, gefallen sind, und die Leichen von den ermordeten und gestorbenen Häftlingen im Lager. Bis zum letzten Moment starben Häftlinge wegen Hunger, Krankheiten und so weiter. Kurz nach dem Aufstand verstehen die SS-Leute, dass jemand Sprengstoff benutzt hat. Wer war das? Also die Gestapo, die Geheimpolizei im Lager beginnt eine Recherche zu machen, recherchiert und findet 4 Damen, nur 4, es waren viel mehr. Ruja Robota war eine, die verhaftet wurde. Sie werden in den Keller von Block 11, das sogenannte Todesblock, genommen und dort schwer behandelt. Aber sie haben ihre Kameradinnen nicht denunziert.
und im Januar, 12 Tage vor der Befreiung, am 6. Januar 1945, werden die vier Mädchen aufgenommen. Zwei im Morgenappell, zwei am Abendappell. Also diese mutigen Frauen haben mit ihr Leben bezahlt, weil sie die Munition für den Aufstand geschmuggelt haben. Und alle Frauenhäftlinge mussten dabei stehen und in die Richtung der Galgen hinschauen und alles mussten sie dabei sein. Die Sonderkommandoleute, die übrig geblieben sind, wie gesagt nicht mehr als 100, verstehen gut, dass jetzt werden sie bestimmt vor der Befreiung des Lagers ermordet und überlegen sich, was man noch machen kann, um sich zu retten. Am 17. Januar 1945 beginnen lange Kolonnen von Häftlingen Auschwitz zu verlassen, in die sogenannte Todesmärsche. Die letzte Gruppe der Sonderkommandoleute befindet sich in einer einzigen Baracke im Stammlager. Und als die sogenannte Todesmarsch beginnt, sehen sie, dass die Baracke unbewacht ist und die Tür offen ist. Sie entscheiden sich sofort spontan, sich einzumischen in den Tausende von Häftlingen, die Auschwitz verlassen. Und das war eine gute Entscheidung, denn die SS-Leute haben das nicht beobachtet und später war es sehr schwierig, diese Leute neu zu identifizieren. Also mischen sich die 100 Sonderkommandoleute in den 70.000 Häftlinge, die Auschwitz verlassen im Januar 1945 und alle haben den Krieg und Auschwitz überlebt. Und nach dem Krieg natürlich beginnt ein neues Kapitel in ihrem Leben, was fast unmöglich war. Nach einigen waren dort jahrelang, von Dezember 42 bis 45, mehr als 2 Jahre in dieser Hölle. Und jetzt müssen sie ein normales Leben führen. Wie macht man das? Das war natürlich keine einfache Aufgabe. Teilweise wollen sie zurück nach Hause. Nach Hause bedeutet Saloniki in Griechenland oder Warschau oder Krakau, wo schon keine Juden sich befinden. Aber schnell sehen sie, dass es nicht mehr die Heimat ist und emigrieren. Viele emigrieren nach Israel, andere nach Amerika und beginnen ein neues Leben. Das Interessante ist, dass fast alle ein ganz normales Leben nach dem Holocaust beginnen. Haben Berufe, haben Familie gegründet, haben Kinder, Enkelkinder. Und wenn man sie auf der Straße gesehen hätte, hätte niemand geahnt, dass diese Leute Mitarbeiter von einer Todesfabrik waren. Und sie wollten im Schatten bleiben. Sie wollten, dass sie niemand ausfragt, keine Aussage geben. Im Jahre 63 beginnen die sogenannten Auschwitz-Prozesse. Übrigens, das war die Initiative von einem Mann, dem wir sehr dankbar sein müssen, und zwar Fritz Bauer, der Staatsanwalt von Hessen, ein Jude übrigens, Überlebende des Holocaust. Nur dank Fritz Bauer, heute gibt es das Institut in Frankfurt, Fritz Bauer Institut, nur dank seiner Initiative und Druck konnten diese Prozesse überhaupt stattfinden. Übrigens, Fritz Bauer hat auch noch etwas sehr, sehr Wichtiges getan. Er hat der israelischen Regierung das einzige Foto, das öffentlich war, von Adolf Eichmann geliefert. Und so konnten die Agenten von dem Mossad Eichmann in Argentinien entdecken. Es war kein Foto von Eichmann. Er hat sich sehr bemüht, dass man ihn nicht fotografiert. Und Fritz Bauer hatte so ein Foto gehabt, hat es nach Israel zugeschickt. Jedenfalls, zum ersten Mal nach dem Krieg wird der Begriff Sonderkommando und der Aufstand im Frankfurter Auschwitz-Prozess erwähnt und 3 Überlebende des Sonderkommando, Schmucki Milton, Dov Paisikovic und Philipp Müller, geben dort ihre Aussage. Übrigens, jetzt gibt es eine neue Auflage von dem Protokoll des Prozesses, auch eine CD-ROM. Ich empfehle, man kann die ganzen Aussagen mit der Stimme der Zeugen hören. Das ist eine wichtige Sache, das Fritz Bauer Institut produziert hat. Dann ist wieder eine riesige Pause bis zum Jahre 72, als in Wien ein Prozess von den Architekten und Ingenieuren, die die Gaskammer gebaut haben. Als Zeugen werden wieder 3 Sonderkommandoleute eingeladen und geben ihre Aussagen. Leider hat es nicht gereicht und die Bauingenieure, die die Gaskammern geplant haben, wurden freigelassen. Aber in Österreich muss man sich nicht wundern. und danach noch eine große, große Pause, bis im Jahre 86 ich meine Recherchen begonnen habe und mich sehr erstaunt hatte, dass die Sonderkommando-Leute nicht interviewt geworden, nicht systematisch interviewt worden. Dann habe ich mich also entschieden, ich mache diese Aufgabe und habe in verschiedenen Ländern, wo sie sich befunden, sie interviewt. Und gut, dass ich das noch geschafft habe, denn seitdem sind schon fast alle gestorben. Es gibt heute sehr wenige Überlebende dieses Kommando, das in Auschwitz arbeiten musste und den Aufstand geplant und durchgeführt hat. Die letzten Sonderkommando-Überlebenden leben heute in Griechenland, in Frankreich, in Israel, in Kanada und in den Staaten. Nur 30 Leute. Die anderen waren nicht sehr glücklich, Interview zu geben. Ich musste mich sehr bemühen, aber am Ende haben sie es getan. Sie wollten immer im Schatten bleiben. Ich glaube, sie hatten vielleicht latent ein bestimmtes Schuldgefühl, dass sie überhaupt mitmachen mussten, obwohl, und das muss man betonen, keiner von diesen Leuten hat einen einzigen Juden ermordet. Sie waren ein Teil des Apparatus, aber sie haben selber das Verbrechen nicht getan.
Jetzt einige aktuelle Termine. Heute veranstaltet das Zukunftsforum der Gewerkschaften im Gewerkschaftshaus eine Podiumsdiskussion unter dem Titel Krieg ohne Ende. Am 1. November gibt es wie jedes Jahr in Heidelberg am Bergfriedhof die Gedenkfeier für die Opfer des Faschismus anlässlich des 9. November. Der Reichspogromnacht gibt es in Mannheim eine Veranstaltung. Ich lese den Text der Einladung vor. Vor 5 Jahren fand die Ausstellung Aktion 3 Deutsche verwerten das Eigentum jüdischer Nachbarn große Aufmerksamkeit. Der Mantel des Schweigens über die Täter und Nutznießer des legalisierten Raubs im Faschismus wurde ein wenig gelüftet. Die Veranstaltung stellt neue Forschungsergebnisse zu diesem Themenbereich aus einer Abschlussarbeit an der Uni vor. Es geht um das schon in der NS-Zeit so bezeichnete Mannheimer System, denn das Mannheimer Finanzamt war schon in den Jahren 33 bis 38 reichsweit Vorreiter bei der Ausplünderung und Überwachung der jüdischen Bevölkerung. Neue Erkenntnisse gibt es auch über die Zuarbeit der Industrie- und Handelskammer, städtischer Stellen und anderer lokaler Institutionen. Am 24.10. wird es den nächsten antifaschistischen Stadtrundgang geben. Anmeldung bei der Abendakademie Volkshochschule Mannheim, Samstag, 24. Oktober, Treffpunkt 10.30 Uhr am Lechleitner Platz. Jetzt noch einige aktuelle Hinweise. Da absehbar ist, dass sich die Herrschenden auch unter der neuen Regierung, die Nazis und Rassisten, weiter halten wollen, der Terror zunehmen wird und so manche Kreise der FDP und auch der CDU mehr ideologische Berührungspunkte zu Rassisten, Rechtspopulisten und Nazis haben als zu Antifaschisten, gibt es in diesem Zusammenhang zur Stärkung der vielfältigen Bündnisse und Blockadeaktionen eine Aufarbeitung der Blockadeaktion in Friedrichshafen zu bestellen bei der VVN BDA. Zum Thema gegen alle Kriege gibt es Stellungnahmen des Friedensratschlags und weitere Stellungnahmen zur Verleihung des Friedensnobelpreises an Obama. Zur Dokumentation der faschistischen Terrorszene gibt es bei der VVN zu bestellen eine Broschüre, 16-seitig, wo dokumentiert ist, wie die Nazis weiter aufrüsten, auch mit Hilfe der Bundeswehr und ihre Verbindungen zur Bundeswehr. Jetzt noch, weil vielleicht manche unter der Woche wenig Zeit haben, regelmäßig die Antifa-News zu hören, die letzte Ausgabe der Antifa News.
Anything anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Ja, und wir wollen bei den Antifa-News in dieser Woche auch ein bisschen zurückschauen, zum Beispiel zum letzten Samstag nach Berlin. Da haben rund 1000 Menschen gegen einen Aufmarsch von bis zu 800 Neonazis protestiert. Doch nur Sitzblockaden, mehr kam nicht zustande, sodass der Aufmarsch nur wesentlich behindert werden konnte. Die Polizei, die mit 1000 Beamten im Einsatz war, ging teilweise äußerst rabiat gegen Antifaschisten vor und nahm insgesamt 22 Menschen fest. Ähnlich wie nach der Demonstration Freiheit statt Angst vor wenigen Wochen in Berlin wurden Polizeiübergriffe auf Video dokumentiert und auf der Plattform YouTube veröffentlicht. Auf einer Sequenz ist zu sehen, wie Beamte eine Sitzblockade auflösen. Ein Polizist zerrt dabei eine Frau am Arm und schleift sie mehrere Meter über eine Straße. Weiter ist zu sehen, dass die Beamten mehrere Menschen mit Schlagstöcken und Reizgas verletzt haben. Zudem sind Polizisten nicht eingeschritten, als Neonazis Juden rausskandiert haben. Der Aufzug der Rechten stand unter dem Motto »Vom nationalen Widerstand zum nationalen Angriff«. Die Neonazis, die aus dem gesamten Bundesgebiet angereist waren, wollten gegen angeblichen linken Terror demonstrieren, den sie hinter einem Anschlag auf eine bei Neonazis beliebte Kneipe vermuten. In der letzten Woche waren zwei Molotow-Cocktails auf das Lokal zum Henker in Berlin geflogen. Drei Neonazis wurden dabei verletzt, als sie die Attentäter stellen wollten. In der letzten Woche wurde auch bekannt, dass die Berliner Polizei 7 Männer festgenommen hat, die die mutmaßlichen Täter sind. Die Personen seien jedoch weder dem rechten noch dem linken Spektrum zuzuordnen. Das erklärte jedenfalls ein Polizeisprecher. Vielmehr seien die Täter erzürnt darüber gewesen, dass sie ein paar Tage zuvor der Kneipe verwiesen wurden und auch von Gästen verprügelt wurden. Nach dem Kneipenanschlag hatten die Berliner NPD und auch rechte Kameradschaften umgehend Antifas dafür verantwortlich gemacht. Dieser Vorwurf wurde auch dann von mehreren Berliner Zeitungen übernommen, ohne die Version der Neonazis in Zweifel zu ziehen. Wenige Stunden nach dem Anschlag hat etwa der Berliner Kurier geschrieben, Autonome griffen nachts mit Brandbomben an. Ja, und vom letzten Wochenende der Demonstrationen und Gegenaktivitäten in Berlin schauen wir jetzt hier nun noch ein bisschen weiter zurück, genauer zum 28. September. Das war ja ein Tag nach dem demokratischen Urnenritus hierzulande, also der Tag, als die Volksparteien im Eifer begannen, sich zu sondieren, beziehungsweise bereits die nächste Anpack-Koalition für Deutschland bekannt gaben. An diesem 28. September wurde die erste Sammelabschiebung von Roma hierzulande abgewickelt. Es ging da von Düsseldorf aus in den Kosovo. Ja, da bleibt dann fast nur noch übrig zu konstatieren, dass die nationale Produktionsgemeinschaft, die ja durch die Krise gelotst werden muss, sich schließlich auch den überflüssigen Menschenballast abgeben muss. Das jedenfalls ist der zynische Kommentar eines sehr lesenswerten Blogs. Der weist dann auch auf Oskar Lafontaine hin. Jenen Menschen, der 1990 im Saarland einige sehr bedenkenswerte Aussagen gemacht hat, nämlich in Lebach. Da hat sich 1990 in der Bevölkerung eine gewisse Pogromlust geregt gegenüber 1400 Roma-Flüchtlinge. Und das hat Oskar Lafontaine damit quittiert, damals als Ministerpräsident des Saarlandes, indem er den Volkssong mit dem Versprechen gegen Wirtschaftsflüchtlinge und Scheinasylanten vorzugehen, doch ein bisschen beruhigt hat. Nun möchte ich von diesen Sammelabschiebungen, die es derzeit aus Deutschland gibt, nach Ungarn schauen, denn da gibt es eine Frage, die durchaus einige Menschen gerade bewegt, nämlich die Frage, wie man denn auf eine Idee kommt, einen mehrtägigen, lebensgefährlichen Fußmarsch durch ein Land zu unternehmen, um auf seine eigene, auf seine soziale Situation aufmerksam zu machen. Für die Roma in Ungarn war das ein letzter Ausweg. Mit einem 8-tägigen Marsch quer durch Ungarn wollten sie eine breite Öffentlichkeit aufmerksam machen auf die Missstände, die es gibt in dem EU-Mitgliedstaat. Die Roma bilden mit ungefähr 1 Million Menschen die größte Minderheit in Ungarn. 1 Million, das sind immerhin 10% der Bevölkerung. Die Mehrheit von ihnen lebt unter grauenhaften Bedingungen auf dem Land, oftmals ohne Wasser und Strom. Zu ihrer eh schon schlechten Situation kam es in den letzten 1,5 Jahren zu einer erneuten Stärkung der rechten Szene und der neofaschistischen Strukturen. Regelrechte Pogrome kosteten bisher 8 Roma das Leben. Erst vor 2 Wochen wurde ein Mann auf seinem eigenen Grundstück von Neonazis niedergeschossen. Selbst die spärlichen Maßnahmen der Regierung in Ungarn trugen bisher in keinster Weise zur Verbesserung der Lage bei. Dazu hören wir im Folgenden Gina Böhni. Sie ist Journalistin und Mitglied in einer Organisation, die sich einsetzt für eine Stärkung der Roma und eine stärkere Bildung der Roma. Die Organisation heißt Manouche und sie war dabei, Gina Böhni, bei dem Fußmarsch der Roma.
Diese Aktion ist einzigartig. Solche Aktion hat noch nie stattgefunden in Ungarn. Sie hatten am Anfang 4 Sicherheitsbeamte dabei, eben also so private Sicherheitsbeamte, weil eben wegen dieser Drohung, die halt ständig in der Luft liegt, es gab so verbale Beschimpfungen. Am Anfang des Marsches war ich auch dabei und da sagten nicht Roma Dorfbewohner, als wir das Dorf verließen, ja, geht arbeiten, das war noch das Freundlichste. Mhm. Sie sagten aber auch, hoffentlich habt ihr auch genug Brot, wir geben euch gerne, falls ihr auch nicht mehr wiedersehen, falls ihr verspricht, dass ihr auch nicht mehr wiedersehen geht. Mhm. Und das sind mich persönlich hat das auch sehr erschüttert. Das kenne ich nur aus Erzählungen von jüdischen Überlebenden. Ihnen wurde Ähnliches gesagt in 1944.
Den ganzen Bericht könnt ihr im Archiv der Freien Radios nachhören. Gibt jetzt leider nicht mehr Zeit, den ganzen Bericht zu senden. Weitere lokale Informationen gibt's auf den üblich verdächtigen Webseiten der VVN BDR Mannheim, des Arbeitskreis Justiz Mannheim, des Bündnisses Mannheim gegen Rechts.